Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung: Bundesrätin Wittmer Schlumpf nimmt gegenüber Schweizer Radio DRS Stellung zu den Tinner-Akten. Sie insistiert auf der Vernichtung dieser Akten, signalisiert aber Gesprächsbereitschaft gegenüber dem Parlament über den Zeitpunkt. Wir bringen das Interview und wir ziehen Bilanz. US-Präsident Barack Obama verspricht in Ghana ein partnerschaftliches Verhältnis mit Afrika, fordert die Afrikaner aber gleichzeitig auf, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Wir berichten über die Rede in Accra. Mehr als 20.000 Menschen gedenken am 14. Jahrestag der Opfer des Massenmordes an Muslimen in Srebrenica. Wir berichten über den Stand der äußerst mühsamen Suche nach den Opfern. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Jonathan Fisch mit dem Nachrichtenüberblick.
Wie es mit den brisanten Tinner-Akten weitergeht, bleibt unklar. Erstmals seit dem Abtransport eines Tresors aus den Räumlichkeiten der Bundeskriminalpolizei hat sich Justizministerin Wittmer Schlumpf nun gegenüber Schweizer Radio DRS geäußert. Dabei bekräftigte Wittmer Schlumpf die vom Bundesrat beschlossene Vernichtung der Akten.
Der Zeitpunkt der Vernichtung ist ja nicht bestimmt. Wir haben auch die Vernichtung noch nicht durchgeführt. Fest steht, dass diese Akten vernichtet werden müssen. Das ist absolut klar von der IAEA auch so bestimmt worden bzw. so unterstützt worden, dem Bundesrat ja dringlich anempfohlen worden. Aber der Zeitpunkt, der steht noch nicht fest. Und der Bundesrat ist selbstverständlich zu Gesprächen bereit mit der Parlamentsleitung, also mit dem Ratspräsidenten, auch mit den zuständigen Kommissionen. Das sind die normalen Gefäße, die wir haben und die vorgesehen sind auch für einen solchen Konfliktfall.
Zuvor hatte der eidgenössische Untersuchungsrichter Jörg Zingle bekannt gegeben, dass er bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts einen Antrag gestellt hatte. Damit wolle er erreichen, dass der Tresor mit den Schlüsseln zu den Tinner-Akten entsiegelt werde. Diesen Tresor hatte Zingle am Donnerstag durch die Berner Kantonspolizei abtransportieren lassen. Das ganze Interview mit Justizministerin Wittmer Schlumpf folgt im Anschluss an den Nachrichtenüberblick. US-Präsident Obama hat in Ghana für ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Afrika und den USA plädiert. In seiner Rede vor dem Parlament bezeichnete Obama Afrika als einen wesentlichen Teil der Welt. Weiter rief Obama die Afrikaner dazu auf, für die Gestaltung der Zukunft Selbstverantwortung zu übernehmen. Konkret forderte der US-Präsident, dass die demokratischen Strukturen gewährleistet sein müssten. Scharfe Kritik äußerte Obama wegen der Korruption, die in vielen Ländern Afrikas weit verbreitet sei. Kein Land werde Wohlstand erreichen, wenn seine Führer die Wirtschaft ausbeuteten. In seiner wöchentlichen Radioansprache, die in den USA ausgestrahlt wurde, hat Präsident Obama auf Kritik aus den Reihen der Republikaner reagiert. Das Konjunkturprogramm, welches im Februar verabschiedet worden war, sei auf die nächsten 2 Jahre ausgelegt. Daher sei es falsch, wenn erwartet werde, dass die Maßnahmen bereits jetzt greifen müssten. Zudem warnte Obama seine Mitbürger, die Zahl der Arbeitslosen werde auch in den nächsten Monaten weiter steigen. Es sei gut möglich, dass die Arbeitslosenquote die 10%-Grenze überschreiten werde. Zurzeit beträgt die Arbeitslosenquote in den USA 9,5%. Mehr als 20.000 Menschen haben in Srebrenica der Opfer des Massakers vom 11. Juli 1995 gedacht. Damals hatten Truppen der bosnischen Serben die UNO-Schutzzone von Srebrenica erobert und rund 8.000 Muslime umgebracht. Anlässlich des 14. Jahrestages sind heute nochmals mehr als 500 identifizierte Opfer bei der Gedenkstätte in Potocari beigesetzt worden. Bis zum Beginn der regulären Grippesaison im September wird es vermutlich noch keinen Impfstoff gegen die Schweinegrippe geben. Das sagte die Präsidentin der Eidgenössischen Impfkommission in der Westschweizer Tageszeitung Lütton. Erste Impfdosen gebe es frühestens Anfang Oktober. Das Bundesamt für Gesundheit rechnet damit, dass in der Schweiz die Fälle von Schweinegrippe ab Herbst markant zunehmen. Dies unter anderem, weil sich Grippeviren in der kälteren Jahreszeit schneller verbreiten. Der französische Pharmakonzern Sanofi Aventis ruft einen Hustensirup für Kinder zurück. Gemeinsam mit dem schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic bittet Sanofi Aventis, sämtliche Flaschen des Hustenmittels Rinathiol zurückzugeben. Kunden könnten entsprechende Flaschen bei Apotheken, Drogerien oder Ärzten abgeben. Durch den Abbau eines Konservierungsstoffes seien offenbar Qualitätsprobleme entstanden. Deshalb sei der Rückruf nötig, schreibt die Firma. Bisher gäbe es aber keine Berichte, dass bei Patienten Nebenwirkungen aufgetreten seien. Der Schulferienbeginn in weiteren Kantonen sowie Reisende aus dem Ausland haben auf den Schweizer Straßen für Engpässe und Staus gesorgt. Gestern und heute stauten sich die Autos vor dem Gotthard-Nordportal in Richtung Süden. Zeitweise betrug die Staulänge mehr als 10 Kilometer. Ebenfalls betroffen war der Belchentunnel auf der A2. Kaum Probleme mit Ferienreisenden gab es am Flughafen Zürich. Beachvolleyball, Rad und Fußball. Das Sportgeschehen von heute fasst Ueli Reist zusammen.
Am Beachvolleyball-Grand-Slam-Turnier in Gstaad stehen zwei Schweizer Männerteams im Viertelfinal. Zurzeit spielen Martin Lassiga und Jefferson Bellaguarda gegen die beiden ehemaligen Olympiasieger aus Brasilien, Ricardo und Emmanuel. Entschieden ist aber noch nichts. Gleich anschließend treten Sascha Heyer und Patrick Heusche gegen die Holländer Numerdor Scoil an. An der Tour de France wurde heute die zweite Pyrenäen-Etappe gefahren, über 175 Kilometer von Andorra nach Saint-Chiron. Schnellster war der Spanier Luis Leon Sanchez. An der Spitze des Gesamtklassements hat sich nichts geändert. Es führte Italiener Rinaldo Nocentini 6 Sekunden vor Alberto Contador und 8 vor Lance Armstrong. Seit rund 20 Minuten läuft die neue Schweizer Fußballsaison. Es spielt der FC Aarau gegen GC und es steht 0:0. Am Formel 1 Grand Prix von Deutschland auf dem Nürburgring startet morgen Mark Webber vom Red Bull Team von der Pole Position aus. Platz 2 holte sich Rubens Barrichello auf Brown Mercedes, dritter ist der andere Brown-Fahrer Jenson Button. BMW Sauber muss mit den Startplätzen 11 Nick Heidfeld und 16 Robert Kubica Vorlieb nehmen. Der Schweizer Sebastian Buemi geht von Platz 17 aus ins Rennen.
Das Wetter: am Abend lockern sich die Wolken weiter auf. Morgen ist es oft bewölkt und ganz im Norden fällt lokal etwas Regen. Im Westen wird es am Nachmittag wieder sonniger. Die Höchstwerte liegen im Osten bei 23, im Westen bei 27 Grad. Im Tessin ist es morgen nur teilweise sonnig bei 27 Grad. Am Montag ist es ziemlich sonnig und warm. Die Höchstwerte liegen im ganzen Land bei rund 28 Grad.
Sie hören nicht nur der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Schwerpunkt zum Fall Tinner. Wer hat die Akten? Wer hat über sie zu entscheiden? Was steht drin? Wie geht es weiter? Die Sicht der Justizministerin und eine kurze Bilanz dazu. Dann der schwarze US-Präsident auf dem schwarzen Kontinent. Barack Obamas Rede und was er darin verspricht. Und das Gedenken an das schrecklichste Verbrechen in Europa seit dem Holocaust, die Massakrierung von Muslimen in Srebrenica und wie noch heute intensiv nach Opfern gesucht wird. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Zum Tinner-Drama mit den vielen Akten. Von Akt 1 bis 7 werden Akten vernichtet, tauchen wieder auf, sollten wieder vernichtet werden, weil sozusagen Sprengstoff enthaltend. Gerichte, Politiker sagen nein, Bundesrat sagt doch, Akten werden beschlagnahmt, Bundesrat sagt, wurden sie nicht, jedenfalls nicht wirklich. Und jetzt achter Akt, Auftritt der Justizministerin. Nach längerem Verbleib hinter den Kulissen befragen wir Sie zu den ganzen Fragen nach dem Kompetenzgerangel, der Rolle der Justiz, des Parlaments, nach dem Inhalt der Akten, nach der ominösen CIA-Verbindung. Philipp Burkhardt hat Evelyn Mittmer-Schlumpf interviewt.
Frau Bundesrätin, eine Delegation des Parlaments hat sich gegen die Vernichtung der Tinner-Akten ausgesprochen. Das Bundesstrafgericht hat sich dagegen ausgesprochen. Trotzdem hält der Bundesrat unbeirrt an der Vernichtung dieser Akten fest. Steht denn die Landesregierung über Parlament und Justiz?
Also der Bundesrat hat gestützt auf die Verfassung verfügt bereits im Jahre 2007, dass sämtliche Akten, die atombombenrelevant sind, vernichtet werden. Das, was wir dann als neuen Beschluss jetzt in diesem Jahr gefällt haben, das betrifft die per Zufall, wie man sagt, aufgefundenen Akten, die wieder die gleiche Qualität haben und ist eigentlich eine konsequente Folge des Beschlusses aus dem Jahre 2007. Im Übrigen besteht hier keine Differenz zwischen GPDL und Bundesrat bzw. Parlament und Bundesrat insofern, als man übereinstimmend der Auffassung ist, dass diese Akten vernichtet werden müssen. Die Frage ist nur, wann. Also über den Zeitpunkt diskutieren wir und hier besteht ein Ermessensspielraum. Ich denke, es ist auch wichtig, dass jetzt die GPDL bzw. die zuständigen parlamentarischen Kommissionen allenfalls mit dem Bundesrat zusammen noch einmal das Gespräch suchen.
Eben, es gibt jetzt erhebliche Zweifel, ob man die sofort jetzt vernichten darf. Wäre es da nicht angezeigt, dass zum Beispiel das Bundesgericht einmal die Sache klärt?
Also das Bundesgericht hat in diesem Fall keine Aufgabe, auch keine Kompetenzen und schon gar nicht das Bundesstrafgericht, das ja rein für die strafrechtliche Seite des Tinnerfalls zuständig ist. Aber hier geht es um eine verfassungsrechtliche Frage. Der Bundesrat hat gestützt auf die Verfassung in seiner Kompetenz entschieden, also völlig rechtmäßig entschieden und abschließend entschieden. Und da kann weder das Bundesstrafgericht noch der UR noch irgendjemand dagegen dann irgendeinen Vorwand bringen oder eine Anordnung treffen. Offensichtlich hat das Bundesstrafgericht in seinem etwas schnell gefällten Entscheid übersehen, dass es hier nicht um strafprozessuale Fragen geht, sondern eben um eine verfassungsrechtliche Frage, die nicht von ihm zu beurteilen ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass das Bundesstrafgericht hier vielleicht Experten des Bundesgerichts, die sich mit Verfassungsfragen auseinandersetzen, Bundesgericht ist die Aufsichtsinstanz über das Bundesstrafgericht, hier vielleicht beigezogen hätte. Und dann hätte man wahrscheinlich einiges bereits im Vorfeld klären können.
Man spürt, Sie ärgert diese Aktion des Untersuchungsrichters, der einen Tresor beschlagnahmt hat in Ihren Räumlichkeiten.
Ärgern, das ist der falsche Ausdruck. Ich bin sehr erstaunt, dass so etwas in einem Rechtsstaat wie unserem Land möglich ist, wo ja ganz klar definiert ist, wer welche Kompetenzen hat und wo auch daraus ganz klar hervorgeht, dass der Untersuchungsrichter diese Kompetenz, die er sich hier herausgenommen hat, an sich nicht hat. Und auch das Bundesstrafgericht nicht kompetent ist, gegen einen abschließenden Entscheid des Bundesrats, der sich auf die Verfassung stützt, und die Verfassung ist nun einmal die oberste Leitlinie in unserem Staat, gegen einen solchen Entscheid des Bundesrates etwas zu unternehmen. Das betrübt mich als Bürgerin dieser Stadt, dass das so weit gekommen ist, aber ich denke, es geht darum, dass wir jetzt einen vernünftigen Weg aus dieser Situation herausfinden, einen rechtlich korrekten Weg, einen sachlich richtigen Weg und einen politisch vertretbaren Weg. Und das geht nur unter den zuständigen Behörden und das sind in diesem Fall der Bundesrat und dann das Aufsichtsgremium des Bundesrats, das ist das Parlament. Und die Gerichte haben hier überhaupt keine Funktion. Ich denke, das müssen wir jetzt auf dieser Stufe klären mit der Aufsichtsbehörde, mit dem Parlament der zuständigen Kommission zusammen.
Es ist ja jetzt die Rede davon, dass es Vermittlungsbemühungen geben soll der Ratspräsidentin und des Ratspräsidenten. Wären Sie also dazu bereit und würden zum Beispiel die Vernichtung aufschieben, bis man zusammengesessen ist?
Also der Zeitpunkt der Vernichtung ist ja nicht bestimmt. Wir haben auch die Vernichtung noch nicht durchgeführt. Fest steht, dass diese Akten vernichtet werden müssen. Das ist absolut klar, völlig unbestritten, von der IAEA auch so bestimmt worden bzw. so unterstützt worden, dem Bundesrat dringlich anempfohlen worden, aber der Zeitpunkt, der steht noch nicht fest. Und ich bin selbstverständlich, das heißt, der Bundesrat ist selbstverständlich zu Gesprächen bereit, mit den Ratspräsidenten, auch mit den zuständigen Kommissionen. Das sind die normalen Gefäße, die wir haben und die vorgesehen sind, auch für einen solchen Konfliktsfall.
Und das könnte sein, dass Sie dann Hand bieten und sagen, zum Beispiel bis zum Ende des Prozesses versiegeln wir die Akten und dann, abgemacht mit dem Parlament, werden sie vernichtet.
Also ich möchte einfach noch einmal betonen, diese Akten müssen vernichtet werden. das steht fest. Der Zeitpunkt, der ist offen, aber es kann natürlich nicht sein, dass wir auf unendliche Zeit einfach solche Akten, die nach vertraglichen Abmachungen mit den Atommächten vernichtet werden müssen und nach der IAEA auch vernichtet werden müssen, dass wir auf unbestimmte Zeit solche Akten hier lagern würden. Das ist eine Frage der Staatssicherheit, das ist auch eine Frage der Erpressbarkeit eines Landes. Da müssen wir uns entschieden dagegen wehren. Ich wäre natürlich an sich froh, wenn der Untersuchungsrichter diesen Fall, der immerhin schon einige Jahre nicht fertig behandelt wird, um es zurückhaltend auszudrücken, wenn er dieses Verfahren endlich einmal abschließen würde und man dann auch einen Entscheid hätte, ein Urteil hätte in dieser Angelegenheit.
Trotzdem noch einmal nachgefragt, bis zum Ende des Prozesses wären Sie bereit, die Akten noch aufzubewahren?
Ich kann Ihnen nicht sagen, bis wann oder was der Zeitpunkt wäre. Ich denke, dass wir müssen jetzt die Gespräche einmal führen. Was für mich vor allem auch wichtig ist, noch ein Gespräch zu führen mit einem Vertreter der IAEA, mit einem Experten, der im Übrigen auch bei der Ausscheidung dieser Atombombenpläne, des Atombombendesigns dabei war und diese selbst markiert hat. Wenn ich mit dem noch einmal sprechen kann und auch mit ihm über den Zeitpunkt der Vernichtung noch einmal diskutieren kann.
Da gibt es widersprüchliche Aussagen oder vielleicht Interpretationen. Sie schreiben, Ihr Departement im gestrigen Kommuniqué, die IAEA empfehle die Vernichtung der Dokumente. Die Geschäftsprüfungsdelegation sagt ja, aber eben erst, bis der Prozess vorbei ist. Man könne das einfach nicht auf Dauer aufbewahren. Was stimmt denn jetzt genau?
Das sind unterschiedliche Aussagen der IAEA zum Teil gewesen, beziehungsweise Interpretationsbedürftige. Die IAEA hat eine Unterscheidung gemacht in ihren Aussagen zwischen Atombombendesign und zwar nuklear relevante, aber nicht Atombombendesign-Akten und hat gesagt, die Akten, die Atombombendesign enthalten, die sind in jedem Fall zu vernichten, hat auch die Empfehlung, wie die GPDL zu Recht jetzt sagt, abgegeben, auch alle anderen Akten zu vernichten. Und mit Bezug auf diesen zweiten Teil ist nicht klar, zu welchem Zeitpunkt das jetzt geschehen muss. Aber ich denke, ein Gespräch mit dem Experten der IAEA wird auch hier Klärung bringen. Und ich gehe auch davon aus, dass das Gespräch, das ich jetzt aufgenommen habe mit Parlamentariern und mit der zuständigen Kommission, dass wir auch hier, hoffe ich zumindest, zu einer Lösung kommen.
Es gibt immer wieder diese Behauptungen und Gerüchte, die ganze Sache hänge eigentlich mit der CIA zusammen. Es gebe Hinweise auf Verwicklungen der CIA in diesen Dokumenten und deshalb handle man eigentlich im Auftrag der USA. Stimmt das?
Das stimmt jetzt also mit Sicherheit nicht. Unter den Akten, die zur Vernichtung jetzt ausgeschieden sind und wirklich auch beförderlich vernichtet werden müssen, sind keine solchen Unterlagen, sind keine solchen Geschäftsunterlagen oder irgendwelche Belege, die auf solche Verbindungen hindeuten könnten. Das sind wirklich nur Atombomben-Design-Akten, die wir hier ausgeschieden haben. Alles andere steht der Untersuchung zur Verfügung und das ist dem Untersuchungsrichter bekannt, das ist dem Bundesstrafgericht bekannt, das ist auch selbstverständlich dem Parlament bekannt. Sie haben ein Einsichtsrecht, um dieses Strafverfahren auch korrekt durchführen zu können.
Wie geht es weiter? Wollen Sie den Tresor, der beschlagnahmt wurde, jetzt wieder zurück?
Ja, also im Tresor, der beschlagnahmt wurde, befinden sich eben Akten, die für das Verfahren, das hier zur Diskussion steht, völlig irrelevant sind. Also es sind Akten, die dem FEDPOL gehören, die aus anderen Verfahren stammen und mit dem Untersuchungsrichter und mit seinem Verfahren überhaupt nichts zu tun haben. Ich denke schon, dass es richtig ist, wenn die möglichst rasch wieder zurückkommen, dorthin, wo sie hingehören.
Sonst gibt es Gespräche mit dem Parlament. Gibt es da schon Termine dafür? Wie schnell möchten Sie das über die Bühne bringen?
Wir haben keine festen Termine, wir sind aber der Auffassung, dass es jetzt also sehr rasch gehen muss. Wir können ja nicht einfach über Wochen hinweg Zeitungen füllen mit unseren möglichen oder nicht möglichen Gesprächen.
Und bis dann bleiben die Akten erhalten.
Ja.
Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, befragt von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Das war eine ganze Reihe von recht klaren, verbindlichen Aussagen. Einiges andere bleibt etwas offener. Philipp Burkhardt, was waren da für Sie die Kernsätze?
Es ist ganz offensichtlich, die Justizministerin streckt die Hand aus, sie sucht die Versöhnung mit dem Parlament und sie bietet auch etwas an, indem sie sagt, die Akten werden nicht, wie man noch gestern vermuten musste, in den nächsten Tagen vernichtet, sondern hier gäbe es einen Ermessensspielraum und der soll nun ausgelotet werden mit dem Experten der Internationalen Atomenergieagentur IAEA und mit dem Parlament.
Aber, wenn ich das so formulieren darf, steinhart gegenüber der Justiz. Die habe da nichts zu suchen. Das klingt irgendwo zwischen verstimmt und höflich gehässig.
Da ist die Justizministerin doch ganz klar, und das habe ich heute bei dem Gespräch in ihrem Büro auch deutlich gespürt. Bundesrätin Widmer-Schlumpf kann das Vorgehen der Untersuchungsbehörden des Bundesstrafgerichtes nicht nachvollziehen. Ihrer Meinung nach haben sie sich da verrannt und offenbar peinlicherweise, wie man gehört hat, die Schlüssel zu einem Schrank beschlagnahmt, in dem sich die falschen Akten befinden.
Und in diesen falschen Akten wird sicher nicht ersichtlich sein, da nämlich falsch, was da drin steht. Es war ja immer die Frage, wieso ist der Bundesrat so fest entschlossen, möglichst schnell zu schreddern? Und da kamen dann die Spekulationen auf. Es könnten zum Beispiel belastende Sachen, peinliche Sachen über den CIA drinstehen. Das bestreitet sie. War das jetzt alles Hokuspokus?
Es fällt einfach die Klarheit auf, mit der die Justizministerin diese Frage verneint hat. Das stimme mit Sicherheit nicht, hat sie gesagt. Nun, der Vizepräsident der Geschäftsprüfungsdelegation, Pierre-François Veillon von der SVP, das hat man heute erfahren, er hat die Akten vor ein paar Tagen anschauen können. Er wird also beurteilen können, ob diese Aussagen stimmen oder nicht.
Nach unserer Berechnung oder nach Berechnung unseres Dramaturgen war das so circa der 8. Akt, Philipp Burkhardt. War das der vorletzte oder kommen noch viele?
Also ich denke, mit dem Gesprächsangebot der Justizministerin ist der Durchbruch in der leidigen Angelegenheit jetzt gelungen. Sie hat einen Schritt gemacht. Das Parlament wird ihn zu würdigen wissen. Wenn sich nun Bundesrat und Parlament unter Einbezug der IAEA auf einen Termin zur Vernichtung einigen können, der nicht gerade nächste Woche ist, und sich im Übrigen auch einigen, wie die legitimen Bedürfnisse der Justizbehörden befriedigt werden können, dann kann man, denke ich, die Geschehnisse dieser Woche ad acta legen, als Sommergroteske, die wahrscheinlich zu verhindern gewesen wäre, wenn sich die verschiedenen Gewalten in der Schweiz ein bisschen früher an einen Tisch gesetzt hätten.
Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Es war an der Zeit. Schwarzafrika hat der erste schwarze US-Präsident bisher noch nicht besucht. Bisher. Jetzt, genauer gestern Abend, ist Barack Obama in Ghana eingetroffen, begleitet von einer gewaltigen Welle der Begeisterung in diesem Land. Heute hat seine mit Spannung erwartete Afrika-Rede stattgefunden. Obama sicherte Afrika Partnerschaft und Freundschaft zu und er verurteilte die Korruption. Afrika-Korrespondent Rudi Küng über Obamas Blitzbesuch in Ghana.
Yes, you can. Ja, ihr könnt es, ermunterte heute US-Präsident Barack Obama, insbesondere die jungen Afrikanerinnen und Afrikaner, die Mehrheit der afrikanischen Bevölkerung, sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen einzusetzen.
And I am particularly speaking to the young people all across Africa and right here in Ghana. And here is what you must know. You have the power to hold your leaders accountable.
Ihr habt die Macht, eure Führer zur Verantwortung zu ziehen. Ihr könnt Institutionen aufbauen, die der Bevölkerung dienen. Ihr könnt euch in euren Gemeinschaften für bessere Schulbildung einsetzen, um Wohlstand und neue Beziehungen zur Außenwelt zu schaffen. Ihr könnt Krankheiten besiegen und Konflikte beenden, sagte Obama vor den ghanaischen Parlamentsabgeordneten.
You can do that. Yes, you can.
Obama betonte, dass es um die Demokratie in Afrika nicht eben gut bestellt sei und Demokratie auch nicht einfach bedeute, Wahlen abzuhalten. Er verurteilte die afrikanischen Staatschefs, die an ihrer Macht festhielten und diese zur Selbstbereicherung missbrauchten.
Strong Parliament, honest police forces, independent judges.
Starke Parlamente, aufrichtige Polizeikräfte, unabhängige Richter, unabhängige Medien, ein starker Privatsektor und eine aktive Zivilgesellschaft sind für Erfolg im 21. Jahrhundert nötig und machen eine lebendige Demokratie aus.
Those are the things that give life democracy.
Für zu viele Menschen in Afrika seien heilbare Krankheiten und kriegerische Gewalt tägliche Realität. In Darfur, in Ostkongo und Somalia etwa, beklagte Obama. Er unterstrich aber gleichzeitig das enorme Wirtschaftspotenzial Afrikas, nicht nur was Rohstoffe angeht, sondern auch die Landwirtschaft. Als Partner und Freund unterstützten die USA Afrika auch in Zukunft, versicherte Obama und sprach von 63 Milliarden Dollar, mit denen er das AIDS-Programm seines Vorgängers Bush fortführen wolle. Obama sprach klare und deutliche Worte. Seine Rede enthielt aber kaum Neues, kaum etwas, das nicht auch schon seine Vorgänger gesagt hätten. Besonderes Gewicht aber kommt seinen Worten auf dem afrikanischen Kontinent zu, weil Obama es ist, der sie aussprach. Obama, in dessen Körper afrikanisches Blut fließt, wie er selber sagte. Der US-Präsident verstand es auch, seinen ghanaischen Gastgebern zu schmeicheln, indem er ihre demokratische Tradition pries. Obama ging es denn wohl auch mehr darum, damit seinen Kurzbesuch von nicht einmal 24 Stunden in Afrika zu rechtfertigen. Viel Zeit und Energie hat er bisher für Afrika nicht aufgewendet. Umso mehr war ihm daran gelegen zu sagen, was in den Ohren aller Menschen in Afrika wohlklingt. Die Länder und Völker Afrikas seien keine Welt für sich.
So I do not see the countries and peoples of Africa as a world apart.
Afrika ist ein gewichtiger Teil unserer globalisierten Welt, ein Partner, der mit Amerika die Zukunft schafft, die wir für alle unsere Kinder anstreben.
The future we want for all of our children.
Barack Obama im Beitrag von Rudi Kühn. Genau 14 Jahre ist es her seit dem Massaker von Srebrenica. Am 11. Juli 1995 erschossen bosnisch-serbische Milizen in der damaligen UNO-Schutzzone 8.100 Menschen, nur weil sie Muslime waren. Heute wurden wie jedes Jahr bei Srebrenica jene sterblichen Überreste beigesetzt, die in den vergangenen 12 Monaten in Massengräbern neu entdeckt und identifiziert werden konnten. Aber auch 14 Jahre nach dem Massaker konnten noch lange nicht alle Opfer gefunden und so beerdigt werden. Das gilt nicht nur für die Opfer in Srebrenica, sondern für solche aus dem ganzen Bosnienkrieg. Walter Müller.
Seit dem Ende des Bosnienkrieges 1995 sind auch die letzten Spuren von Massengräbern verschwunden. Umso wichtiger wären deshalb Informationen von damaligen Kriegsakteuren über mögliche Standorte von Grabstellen. Gerade diese seien aber nicht zu bekommen, sagt Catherine Bomberger, die Generaldirektorin der Internationalen Kommission für Vermisste, ICMP, in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo.
So ensuring that this information comes forward is extremely difficult.
Denn die Täter handelten nach dem Prinzip, keine Leiche, kein Verbrechen.
Obviously, those who were responsible, those who perpetrated these events, don't want to come forward with information because of the links to war crimes.
Die Täter würden aus Angst vor Anklagen wegen Kriegsverbrechen wichtige Informationen zurückhalten, erklärt Bomberger, US-Amerikanerin mit Schweizer Wurzeln.
There are people in places of government currently that were here during the conflict that have
an wichtigen Regierungspositionen seien Personen, die am Konflikt teilgenommen hätten. Aus Angst um den Verlust ihrer Funktion würden sie nun schweigen, stellt Catherine Bomberger fest. Unter ihrer Leitung analysierte und identifizierte die Vermisstenkommission bis heute 20.000 Opfer. Das sind 2/3 aller Vermissten. Denn immer noch liegen Gebeine und Knochenteile von 10.000 Opfern irgendwo in unbekannten Massengräbern. Die Identifizierungen sind ein forensischer Albtraum. Unter anderem, weil die damalige Außenministerin Madeleine Albright vorschnell Satellitenbilder von Orten mit Massengräbern veröffentlichte, worauf die Täter mit Bulldozern die Leichen wieder ausgegraben und auf mehrere zusätzliche Gräber verteilt hätten, beschreibt Bomberger die Reaktion der bosnisch-serbischen Truppen.
In one case for certain, we have the mortal remains of one man found in 5 different locations.
In einem Fall hätten sie sterbliche Überreste eines Mannes an 5 verschiedenen Orten gefunden. Mit dieser Zerstörung und Umverteilung wollten die Verantwortlichen Spuren von Kriegsverbrechen verwischen oder zumindest die Suche danach erschweren. Diese Suche sei nicht nur eine wissenschaftliche und logistische Herausforderung, sondern enormer emotionaler Stress für die hinterbliebenen Angehörigen.
It has also been an emotional challenge for the families because
wohl hätten die Wissenschaftler oftmals ein Knochenstück identifizieren können, aber nicht mit letzter Sicherheit. Und niemand könne den Angehörigen sagen, wann in einem anderen Massengrab ein weiteres Stück gefunden werde. Der ganze Identifizierungsprozess ende und beginne mit dem politischen Willen, seufzt ICMP-Generaldirektorin Catherine Bomberger.
The whole process begins and ends with political will. ICMP was established.
Denn ICMP sei gegründet worden, um den Regierungen zu helfen, ihre Verantwortung gegenüber der Bevölkerung wahrzunehmen und die Suche nach Vermissten voranzutreiben.
They should be responsible for, in this case, locating and recovering and identifying missing persons.
Und die Regierungen seien verantwortlich für die Beschaffung und Veröffentlichung von Informationen über Massengräber, unterstreicht Bomberger. Der politische Wille dazu fehlt vor allem in der bosnisch-serbischen Teilrepublik, aber auch in der kroatisch-bosniakischen Föderation. Denn es ist einfacher, mit dem Finger immer auf die andere Volksgruppe zu zeigen, als selber Verantwortung zu übernehmen.
Der Beitrag von Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Christoph Studer, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.